Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus Christus, es geht heute um dein Wort, es geht darum, was du zu sagen hast. Und ich bete, dass du unser Herz weich machst und aufmachst, dass wir hören, verstehen und anwenden. Herr Jesus Christus, ich bete, dass dein Wort in unser Leben hineinspricht. Danke, Herr, dass alles von dir abhängt, dass du Wunder wirken kannst, dass du redest durch dein Wort. Und ich bete, dass du das heute Morgen tust. Amen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, bei der Vorbereitung der Predigt gingen mir ganz verschiedene Gedanken durch den Kopf. Gerade als die Nachricht von Gerds Tod mich erreichte, dachte ich jetzt, ich kann doch jetzt nicht einfach so weitermachen. Irgendwie bleibt gerade so ein bisschen die Zeit stehen. Ich kann doch jetzt nicht einfach zum Tagesprogramm übergehen und weiter an dieser Predigt so arbeiten, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Worüber soll ich sprechen? Und dann habe ich mich eben an Gerds Art erinnert, wie er immer so war. Und er hat jedes Mal, wenn er die Einleitung hatte und ich die Predigt, dann hat er zu mir gesagt, immer vorher, Boris, halt nichts zurück. Sag alles, was dir auf dem Herzen ist. Halt nichts zurück. Also die volle Breitseite, sag, was du zu sagen hast. Und dann habe ich gedacht, jawohl, und das möchte ich dann auch heute Morgen tun. Und dann habe ich wieder so einen inneren Frieden darüber bekommen, eben mit diesem Thema weiterzugehen, worum es heute gehen soll. Ja, auch diese Geste, dass er dann gesagt, oder dass ihr selber als Familie sagt, unser Papa, der würde nicht wollen, dass die Deko weggeräumt würde. Dass die Kinderwochendeko bleibt. Ich hatte den Eindruck, dass Gerd einer war, der gesagt hat, es geht um mehr als um mich. Es geht um Jesus und es geht um sein Reich und es geht darum, dass er groß rauskommt. Und ich wünsche, dass dieser Gottesdienst, eigentlich so wie alle Gottesdienste, genau das bewirken. Dass Jesus groß rauskommt. Und deswegen möchte ich heute diesen Gottesdienst und diese Predigt, mit dieser Predigt unsere Serie von Gemeinschaft abschließen. Wir hatten jetzt über mehrere Wochen uns über Gemeinschaft unterhalten, darüber, was Gemeinschaft bedeutet, wie Gemeinschaft funktionieren kann. Wir hatten ein ganzes Gemeinde-Weekend, wo wir genau dieses Thema miteinander beleuchtet haben und geschaut haben, wie kann Gemeinschaft funktionieren. Wir haben uns darüber unterhalten, wo Gemeinschaft begründet ist, nämlich in der Dreieinigkeit Gottes, wenn sich der ein oder andere erinnern kann. Wir haben darüber gesprochen, warum wir Gemeinschaft brauchen, dass wir Wesen sind, die auf Gemeinschaft angelegt sind. Wir haben uns über Steine unterhalten, die wir manchmal auf andere schmeißen. Und ich finde es gut und stimmig, dass wir in dieser Predigt uns über ein Thema unterhalten, wie Gemeinschaft gelingen kann. Wie Gemeinschaft gelingen kann, nachdem sie eigentlich zerbrochen ist. Wie Gemeinschaft gelingen kann, nachdem eigentlich alles kaputt gegangen ist, nachdem wir einfach nur vor einem Haufen von Scherben stehen? Wie kann Gemeinschaft, wie kann Familie, wie kann Beziehung trotzdem gelingen? Und ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, eine geistliche Operation, Vergebung. Eine geistliche Operation, weil das tief geht. Das geht tief in unser Menschsein hinein. Und eine Operation ist nie schmerzlos. Eine Operation tut manchmal ganz schön weh. Eine Operation ist manchmal gefährlich. Ich setze mich einem enormen Risiko aus, wenn ich mich unters Messer lege. Und ich glaube, all das trifft auch auf Vergebung zu. Eine geistliche Operation, ich glaube, weil wir als Menschheit insgesamt krank sind, weil wir eine Operation brauchen. Ich glaube, jeder, der in diese Welt hineinschaut und ein kleines bisschen die Tagesnachrichten verfolgt, merkt, diese Welt hat ein Problem. Diese Welt lebt nach einem Prinzip, das eigentlich tödlich ist. Sie leidet an einer Krankheit. Und diese Krankheit wird in einem Gesetz des Lamech, also ein Mann, der Lamech hieß, ausgedrückt. In 1. Mose Kapitel 4, die Verse 23 und 24, da prahlt einer vor seinen beiden Frauen und er gibt an und sagt, und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zila, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, vernehmt meinen Spruch. Einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet. Einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Dieses Gesetz des Lamech zieht sich durch unsere ganze Welt, durch unsere Gesellschaft. Hier sagt einer und gibt damit sogar noch an und sagt, hier geht es nicht um Auge, Zahn um Zahn. Er sagt, Kain wurde siebenmal gerecht, siebenfach, ich 77-fach. Lamech sagt mit anderen Worten, ich bin einer, der Rache perfektioniert hat. Ich bin einer, der einem nicht nur das zurückgibt, was er mir angetan hat, sondern ich bin einer, der ihm das 77-fach heimzahlt. Wer sich mit mir anlegt, der muss mit einem Multiplikator an Rache rechnen. Wer sich mit mir anlegt, der überlebt das nicht. Und genauso funktioniert es doch. Wir sehen dieses Gesetz des Lamech in unserer Welt. Genauso läuft es, genauso funktioniert es. Da wird Rache perfektioniert. Und doch spüren wir instinktiv, dass wir etwas anderes brauchen. Wir spüren doch instinktiv, das kann es doch nicht sein. Ich muss keine Wissenschaft studiert haben, um zu erkennen, dass das eine Abwärtsspirale ist, die unweigerlich in den Tod führt, in den Zerbruch von Gemeinschaft, in einem totalen Niedergang auch einer Gesellschaft. Wir sehnen uns nach Frieden. Und eine Geschichte, die so wirklich passiert ist, drückt das ganz besonders gut aus. Es ist das Jahr 1914, der 12. August, genauer gesagt. England, Frankreich und Deutschland, die sind vor Freude völlig aus dem Häuschen. Alle sind begeistert, die Leute gehen auf die Straßen, Kirchenglocken beginnen zu schlagen. Warum? Weil endlich die Kriegserklärung unterschrieben ist. Endlich ist der Krieg angesagt. Endlich kann man dem Feind mal zeigen, wo es lang geht. Endlich kann man das Gesetz des Lamech ausleben. Endlich kann man das tun, worauf man schon die ganze Zeit gehofft hat. Hunderttausende junger Männer melden sich freiwillig zum Dienst. Die Stimmung ist euphorisch. Auf Plakaten an deutschen Bahnhöfen kann man lesen, auf Wiedersehen in Paris. Man spricht auf den Straßen davon, dass das ganze Jahr bis Weihnachten eigentlich schon wieder vorbei sein würde. Weihnachten kam, der Krieg blieb. Bis dahin forderten langgezogene Grabenkämpfe in diesen Schützengräben immens hohe Opferzahlen. Bis Ende des Krieges sollten 10 Millionen Tote zu beklagen sein. Und diese Schützengräben, die waren teilweise nur 30 Meter voneinander entfernt. Die Soldaten, die überwinterten in diesen Gräben quasi in Rufweite. Immer auf der Lauer einen gezielten Schuss zu setzen. Immer bereit, dem Feind eine Kugel zu verpassen. Immer bereit, das Gesetz des Lamech in die Tat umzusetzen. Der Winter war hart, lang und kalt. Und das deutsche Oberkommando hatte sich eine Strategie überlegt, wie sie die Stimmung in diesen Schützengräben ein kleines bisschen aufmuntern könnten. Und sie haben Hunderte und Tausende Tannenbäume schmücken lassen und oben auf dem Schützengraben aufstellen lassen. Tannenbäume. Und dann kam der 24. Dezember 1914, Heiligabend, bitterkalt. Drei Nationen liegen sich in den Schützengräben gegenüber und warten auf den Fehler des jeweils anderen, nur um im richtigen Moment den Abzug zu drücken. Unter den deutschen Soldaten befand sich ein junger Tenor, der direkt aus der Berliner Oper in den Wehrdienst eingezogen worden war und an die Front geschickt worden ist. Dieser junge Tenor beginnt mitten in der Nacht auf einmal ein Weihnachtslied zu singen. Und er singt mit seiner starken, lauten und klaren Stimme: Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, das im Stalle zu Bethlehem war, bei dem himmlischen Kind, bei dem himmlischen Kind. Nachdem er die erste Strophe beendet hatte, hört man plötzlich aus dem englischen Schützengraben, dass einer in Englisch das gleiche Lied singt. Kurze Zeit später hört man aus dem französischen Schützengraben genau das gleiche Lied. Auf einmal singen diese drei Männer zusammen aus den jeweiligen Schützengräben. Und als so die nächste Strophe zu Ende war, klettert dieser deutsche Soldat aus dem Schützengraben. Seine Kameraden packen ihn von hinten, wollen ihn wieder runterziehen, aber er reißt sich los und klettert raus. Er geht singend in dieses Niemandsland. Und auf einmal sieht er aus dem englischen Schützengraben, da steht auch einer auf und kommt auf ihn zu. Und dann sieht er aus dem französischen Schützengraben, da steht auch einer auf und kommt auf ihn zu. Sie treffen sich in der Mitte, singen dieses Lied zu Ende. Immer mehr und mehr Soldaten kommen aus diesen Schützengräben hervor, begegnen sich in der Mitte und fangen an, Geschenke auszutauschen. Schokolade, Zigaretten. Sie feiern einen Weihnachtsgottesdienst mitten in diesem Niemandsland. Drei Nationen. Am nächsten Tag beerdigen sie gemeinsam ihre Toten. Am Tag darauf findet ein kleines Fußballturnier in diesem Niemandsland statt. Die Befehlshaber kratzen sich am Kopf und vereinbaren einen Waffenstillstand, bis auf Weiteres. Dieses Ereignis ist bekannt geworden als der kleine Friede im großen Krieg. Ich finde, diese Geschichte, dieses Ereignis im Ersten Weltkrieg zeigt deutlich, wie wir Menschen uns sehnen, dass dieses Gesetz des Lamech durchbrochen wird. Wie wir uns danach sehnen, dass etwas Neues entsteht, dass diese Abwärtsspirale endlich durchbrochen wird. Und ich möchte uns einladen, dass wir miteinander auf ein Erzählung, ein Gleichnis von Jesus hören, das die Lösung bietet, genau dafür. Für diese geistliche Operation, die unsere Welt und die wir persönlich brauchen. Und ich möchte uns einladen, dass wir die Bibel aufschlagen in Matthäus Kapitel 18. Matthäus Evangelium Kapitel 18, das ist die Seite 707. Matthäus Evangelium Kapitel 18 von Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern 77-mal. Darum hört dieses Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Bis hierher erstmal. Da kommt Petrus auf Jesus zu und ich glaube, er ist mächtig stolz. Petrus hat aber auch ein Problem. Die Frage nach der Vergebung. Und er fragt ihn: Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Das ist ja nicht irgendjemand, das ist sein Bruder, einer, der ihm ganz, ganz nahe steht. Das tut ganz besonders weh. Und er sagt, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? 7-mal? Und mit dieser Zahl 7-mal lehnt er sich schon sehr weit aus dem Fenster. Denn die Rabbiner zur Zeit von Jesus, die haben gelehrt, 3-mal sollst du vergeben. 3-mal sollst du vergeben, danach ist fertig. Und er setzt einen drauf und sagt, Jesus, 7-mal und erwartet jetzt einen Schulterklopfer von Jesus. Du hast es begriffen, Petrus, du hast es richtig erkannt, genau 7-mal. Ich glaube, Petrus war ganz schön überrascht, geschockt, was Jesus ihm zur Antwort gibt. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. 77-mal, Moment mal, da klingelt doch irgendwas bei mir. Hat nicht Lamech ganz am Anfang gesagt, ich werde das, was mir angetan wird, 77-mal rächen? Jesus dreht hier dieses Gesetz von Lamech um. Und er sagt nicht rächen, sondern vergeben 77-mal. Und Jesus fügt hier eine Geschichte an, weil ich glaube, dass diese Aussage missverständlich ist. Vielleicht hat er das gedacht. Vielleicht hat er gedacht, 77-mal, jetzt könnten die Jünger denken, alles klar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die fangen an zu zählen, wie oft jemand schuldig an mir geworden ist. Und beim 77. Mal atme ich endlich durch, jetzt ist fertig mit Vergeben. Nein, Jesus fügt hier eine Erzählung an, ein Gleichnis, um den Jüngern ein Prinzip deutlich zu machen. Und ich finde, dieses Gleichnis, das hat es wirklich in sich. Da ist dieser König und er scheint wirklich reich zu sein. Wirklich extrem reich. Und da wird abgerechnet mit seinen Dienern, die seinen Besitz verwalten wollten. Und da wird berichtet, dass direkt am Anfang einer zu ihm gebracht wird. Wenn ich mir das vorstelle, so ein Konferenzraum in der heutigen Zeit, so ein Firmenchef, der die Firma gegründet und aufgezogen hat, ein florierendes Unternehmen, und dann wird einer zu ihm gebracht, der Geld hinterzogen hat, der ein paar Mal zu tief in die Portokasse gegriffen hat, der die Spesen falsch berechnet hat, der regelmäßig Geld aus seinem Privatkonto gescheffelt hat. Vielleicht stand er diesem Firmeninhaber sehr, sehr nahe, diesem König. Tatsache ist, dass er eine gewaltige Schuld angehäuft hat. Und Jesus nennt hier diese Zahl 10.000 Talente. Und in diesem Moment wird dem Petrus der Atem gestockt sein. 10.000 Talente, eine astronomisch hohe Summe. Wir können uns das einmal durchrechnen. Ein Talent hatte den Wert von 600 Denaren. Ein Denar war ein Tageslohn wert. Und wenn man das jetzt ausrechnet, wie lang müsste er arbeiten? Nehmen wir an, er wäre sehr fleißig und würde 365 Tage im Jahr arbeiten. Wie lang müsste er arbeiten, um 10.000 Talente abgearbeitet zu haben? Bevor wir Kopfschmerzen kriegen, circa 16.500 Jahre arbeiten. 16.500 Jahre. Jesus gibt dieses Beispiel und nennt diese Zahl, um etwas deutlich zu machen. Er wusste ganz genau, die Leute wissen, das gesamte Steueraufkommen von Galiläa, von dieser Region, war 600 Talente. Und hier hat einer Schulden von 10.000 Talenten. Jesus erzählt diese Geschichte, um deutlich zu machen, es geht nicht ums Zählen. Es geht nicht um die 77-mal. Es geht darum zu begreifen, wer ich bin, wie viel mir vergeben worden ist. Die Person, der Übertrag in diesem Gleichnis ist ja völlig klar. Der König ist Gott. Derjenige, der die 10.000 Talente schuldete, das bist du und das bin ich. Warum? Weil wir alle vor einem heiligen Gott einen Haufen moralischer, einen gewaltigen Berg moralischer Schuld und Sünde angehäuft haben. Das betrifft jeden Menschen. Ich bin derjenige, der die 10.000 Talente schuldet. Ich bin derjenige, der vor einem heiligen, vor einem sündlosen, vor einem wunderbaren, gewaltigen, großartigen, majestätischen Gott diese Schuld hat. Vor einem König. Ich habe diese gewaltige Schuld, die ich niemals abbezahlen kann. Da heißt es in diesem Gleichnis, dass der König sagte, verkauft alles, was er hat, verkauft seine Frau, seine Kinder in die Sklaverei. Und selbst das wäre ja nur ein Bruchteil der Schuld. Tatsache ist, er kann sie nicht zurückzahlen. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und diese Erzählung zeigt uns und lehrt uns einiges über Vergebung. Was Vergebung ist. Louis Smedes, der beschreibt in seinem Buch Forgive and Forget drei Dinge, was Vergebung nicht ist. Und manchmal kann man anhand von Dingen, die man wie eine Sache nicht ist, erkennen, wie eine Sache ist. Und ich möchte diese drei Dinge einmal nennen. Vergebung. Das erste, vergeben ist nicht dasselbe wie sich entschuldigen. Das ist ganz und gar nicht dasselbe. Was entschuldigen wir? Wir entschuldigen, wenn einer mal zu schnell gefahren ist. Wir entschuldigen, wenn Kinder mal zu laut waren, weil sie eben Kinder sind. Wir entschuldigen Dinge eigentlich, wo es nichts zu vergeben gibt. Wir entschuldigen das, wo sich einer vielleicht etwas falsch verhalten hat. Wo es einer vielleicht nicht besser wusste. Mit entschuldigen kann keine Vergebung gemeint sein, denn das steckt ja schon im Wort drin. Bitte entschuldige mich. Ich entschuldige mich bei dir. Das heißt, ich selber, ich entledige mich, ich entschuldige mich meiner Schuld. Ich entledige mich meiner Schuld. Mit diesem Akt von sich entschuldigen ist kein Versprechen verbunden, da ist keine Vereinbarung verbunden, da ist keine Versöhnung mit verbunden. Mit diesem Ausdruck, ich entschuldige mich, das ist nicht vergeben. Das ist etwas völlig anderes. Und wir werden gleich noch genauer sehen, warum. Das zweite ist, vergeben bedeutet nicht vergessen. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Und ich weiß, dass dieser Satz unbequem ist. Und ich weiß, dass dieser Satz wehtun kann. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Ja, Moment mal. Moment mal. Soll ich jetzt vergeben oder irgendwie doch nicht? Das heißt, vergebe ich und es bleibt trotzdem irgendwie präsent, wenn ich dem anderen begegne. Was bedeutet das? Vergeben bedeutet nicht vergessen. Alles, was man zum Vergessen braucht, ist ein schlechtes Gedächtnis. Das hat nichts mit geistlicher Reife zu tun. Aber was das bedeuten kann, dann möchte ich uns auffordern, einmal Epheserbrief. Wer mitlesen möchte, der schlägt den Epheserbrief bitte mit auf. Kapitel 4, Seite 893. Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 31 und 32. Dort heißt es, aber ich warte noch einen Augenblick. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wenn wir sagen, vergeben bedeutet nicht vergessen, dann wird uns hier in diesem Text gesagt, wir sollen so vergeben, wie Gott uns vergeben hat. Bedeutet das also, dass Gott nicht vergisst? Ja. Gott vergisst nicht. Aber ich möchte uns einladen, noch eine andere Stelle mit mir zu lesen, wo beschrieben wird, wie Gott vergibt. Und diese Stelle ist Jeremia 31. Jeremia 31, der Vers 34, 569, die Seite. die zweite Hälfte. Dort heißt es, denn sie werden mich alle kennen, vom kleinsten bis zum größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Wer jetzt das mitverfolgt hat, der sagt, ja, Moment mal. Vergeben bedeutet nicht vergessen, aber hier sagt er doch nicht mehr denken. Es ist ein gewaltiger Unterschied. Ich habe es in Predigten schon mehrmals erwähnt. Ich kann leider nicht kontrollieren, was ich vergesse. Aber was Gott hier sagt, wie er vergibt, wie seine Vergebung beschrieben wird, ist so, dass er sich entscheidet, nicht mehr an die Schuld zu denken. Was ist da der Unterschied? Vergeben bedeutet, ich gebe meinem Gegenüber ein Versprechen. Wenn ich jemandem vergebe, dann gebe ich ihm ein dreifaches Versprechen. Ich verspreche dem anderen, diese Sache, die zwischen uns vorgefallen ist, nicht wieder hervorzuholen zwischen uns beiden. Ich entscheide mich, nicht mehr daran zu denken, das nicht mehr hervorzuholen. Das zweite Versprechen, ich entscheide mich, diese Sache nicht vor anderen zu erwähnen, vor Dritten. Und wenn ich vergebe, gebe ich ein drittes Versprechen, ich werde diese Sache vor mir selbst nicht mehr erwähnen. Wie geht das praktisch? Wie geht das praktisch? Ich bin ziemlich sicher, dass beinahe jeder Verletzungen erfahren hat. Dass beinahe jeder Situationen kennt, in denen er vergeben musste oder noch muss. Und wenn Verletzungen tief sind, dann sind die in unserem Kopf eingebrannt. Dann können wir die nicht so ohne weiteres vergessen, aber wir können uns dafür entscheiden, sie nicht mehr hervorzuholen. Und jedes Mal, wenn das Gesprächsthema das anbieten würde, dass ich eben dieses Beispiel erzähle, wie ich verletzt worden bin, entscheide ich mich, das nicht zu tun. Jedes Mal, wenn es in mir wieder hochkommt und ich eigentlich wieder sauer werden müsste über diese Verletzung, die mir zugemutet worden ist, dann entscheide ich mich, nein, das ist vergeben. Immer wieder, wenn ich dieser Person begegne und es will hochkommen, dann entscheide ich mich zu sagen, nein, das bleibt unten. Und wer weiß, vielleicht gibt Gott dir die Gnade, dass du diese Sache dann auch wirklich vergessen kannst. Gott gibt ein Versprechen, wenn er vergibt. Ich entscheide mich nicht mehr daran zu denken. Ich kenne das im persönlichen Gebet so gut. Da kommst du vor Jesus und sagst, Herr, es tut mir so leid, ich bin schon wieder wegen dieser Sache zu dir gekommen. Schon zum x-ten Mal. Und wenn Gott vergibt, dann ist das so, als würde er sagen, was meinst du? Warum zum x-ten Mal? Das ist doch jetzt das erste Mal. Oder was meinst du? Worauf willst du hinaus? Wenn Gott vergibt, dann gibt er ein Versprechen und sagt, ich entscheide mich, das nicht mehr hervorzuholen. Ich entscheide mich dafür, das nicht mehr dir zu präsentieren, dir zu sagen, hey, weißt du noch? Das war doch letztens genauso. Weißt du noch? Das tut Gott nicht. Und wenn wir aufgefordert werden, so zu vergeben, wie Gott das tut, dann sind wir aufgefordert, ein Versprechen zu geben, eben dieses dreifache Versprechen. In Micha 7, Vers 19 steht deshalb, er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. In die Tiefen des Meeres steht dafür, dass Gott sagt, ich hole es nicht mehr hoch. Im Marianengraben, da möchte ich nicht runtertauchen. Da sind die ganzen Sünden aufbewahrt, in die Tiefen des Meeres, auf 1200 Metern. Nein, Gott sagt, benutzt dieses Bild. Keine 1200, ich habe aufgerundet. Gute Geografiekenntnisse, nicht schlecht. Gott sagt, ich entscheide mich dafür, daran nicht mehr zu denken. Ich entscheide mich, diese Schuld nicht mehr vor dir, vor anderen, vor mir selber hochzuholen. Und so kann Vergebung gelingen. Das Dritte, was Vergebung nicht ist, vergeben bedeutet nicht dasselbe wie versöhnen. Einige sind der Meinung, dass man sagt, wenn ich doch vergebe, dann muss ich doch immer und immer wieder Vertrauen schenken. Wenn jemand in meinem Geschäft Gelder veruntreut und ich vergebe ihm, dann muss ich ihn sofort wieder einstellen. Eine Frau, die ihrem vielleicht brutalen und lieblosen Ehemann vergeben hat, sollte sofort wieder bei ihm einziehen. Wenn die Ehe gebrochen worden ist und ich wirklich vergeben habe, dann kann ich doch genauso weitermachen wie bisher. Und wir merken schon selber, das geht nicht. Das geht nicht. Und das fordert die Bibel auch nicht von uns. Die Bibel sagt nicht, dass Vergeben dasselbe ist wie Versöhnung. Vergebung ist eine Sache, die ich tun kann, auch wenn der andere gar keine Vergebung verdient, noch nicht einmal, wenn er das bereut, was er getan hat. Vergeben kann ich einem Menschen, der sogar schon gestorben ist. C.S. Lewis berichtet in einem seiner Bücher davon, dass er einem Mann vergeben musste, der bereits seit 30 Jahren verstorben war. Aber Versöhnung beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Das beruht auf dem gegenseitigen Wunsch, diese Beziehung wieder zu heilen. Und da habe ich manchmal keinen Einfluss drauf. Eben, vergeben bedeutet nicht dasselbe wie versöhnen. Bei Versöhnung sind beide Seiten gefragt. Lasst uns diese Geschichte weiterlesen. Was passiert? Diesem Mann wurde vergeben, eine gewaltige Schuld. Er kam nach Hause, hat seine Frau umarmt, seine Kinder geküsst. Er hat gespürt, was für eine Freiheit es sein kann, wenn einem so eine gewaltige Schuld vergeben ist. Gesagt, Schatz, wir können wieder frei sein, wir können leben. Diese Schuld ist weg. Uns ist vergeben, verziehen, es ist weg. Dieser Berg ist weg. Schön wäre es so, oder? Wenn das so gewesen wäre. Und hier heißt es, doch kaum war der Mann zur Türe hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Und jetzt können wir das in die Relation setzen. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Und das ist typisch Jesus, wie raffiniert er eine Erzählung aufbaut. Und jetzt verwendet dieser zweite Diener genau dieselben Worte, die der erste vor dem König verwendet hat. Er fiel auch nieder und sagt, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Was für eine Reaktion! Was für eine Reaktion! Schau, die Vergebung, die der König dem ersten Knecht gewährt hatte, war teuer. Die war richtig teuer. Ein Vermögen, ein gigantisches Volumen an Kapital, 10.000 Talente. Wie viel das wirklich diesem Unternehmen, diesem Königreich gekostet hat, das weiß nur der König allein. Aber es gibt eine Sache, die noch teurer ist als Vergebung. Das ist nicht zu vergeben. Nicht zu vergeben kostet dich das Leben. Nicht zu vergeben kostet dein Herz. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, wird Bitterkeit, wird eine Kälte in dein Leben einziehen, die dich unfähig macht für Beziehungen. Nicht zu vergeben wird dich hart machen wie Stein. Es wird das Leben und die Leidenschaft systematisch aus deinem Leben heraussaugen. Gott weiß selber am besten, wie viel ihn die Vergebung gekostet hat, nämlich den Tod seines Sohnes. Ein unendlich kostbares und wertvolles Opfer. Ein Vermögen, das wir gar nicht begreifen können. So kostbar war es Gott, dass er sagt, ich möchte vergeben. Und wir sind genauso aufgefordert, im Verhältnis kleine Summen, kleine Vergehen auch zu vergeben. Gott weiß ganz genau, was das mit uns macht, wenn wir nicht vergeben. Unversöhnlichkeit. Gott weiß, was das mit uns macht, mit uns Menschen, dass das Leben kaputt geht, wenn wir nicht vergeben. Wenn wir nicht bereit sind, einander zu vergeben, wird unser Leben zerstört werden. Und deswegen geht diese Geschichte auch noch weiter. Ab Vers 31, als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und dann fügt Jesus hinzu, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Manche Verse, da bin ich ganz ehrlich, da wünschte ich mir, ich müsste nicht darüber predigen. Es gibt Textstellen und Verse, wo ich sage, ich wünschte mir, Gott würde mich befreien und ich könnte da einen Schlusspunkt setzen und sagen, darüber brauche ich nicht sprechen. Aber es steht hier. Ihr könnt es mitlesen. Gott nimmt das so ernst, dass er sagt, wenn jemand unversöhnlich lebt, ich möchte das hier ganz ausdrücklich und ganz genau sagen, es geht bei diesen Versen nicht um die Errettung. Es geht nicht darum, ob jemand in der Ewigkeit bei Gott ist oder in der Ewigkeit getrennt von Gott ist. Die Bibel nennt das Hölle. Es geht hier darum, dass Gott sagt, wenn jemand unversöhnlich ist, der hat mit meinen Erziehungsmaßnahmen zu rechnen. Und zwar massiv. Es geht hier um Strafe, um Erziehung, die Gott jemandem gibt, der sagt, ich werde nicht vergeben. Gott nimmt das ernst. Er weiß, dass Unversöhnlichkeit genauso ist, wie Anne Lamott es in Traveling Mercies geschrieben hat, in diesem Buch. Dort schreibt sie, nicht zu vergeben ist tatsächlich wie Rattengift zu trinken und darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Es ist wie Rattengift zu trinken und darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Man ist selber derjenige, der stirbt. Du selber gehst kaputt, wenn du nicht bereit bist zu vergeben. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen von diesen beiden Leuten hier. 1993 wurde der Sohn von Mary, die Frau hier im Bild, erschossen während einer Party. Er war gerade 20 Jahre alt. Sie war verbittert. Sie war zerstört. Der Täter war ein 16-Jähriger und sie hatten einen Streit gehabt. Er war Gangmitglied gewesen und hatte deshalb auch eine Waffe dabei und hat ihren Sohn erschossen. Dieser 16-Jährige bekam eine Haftstrafe von 25 Jahren. Und Mary beschreibt diese Zeit, wo ihr Sohn eben erschossen war und dieser junge Kerl sitzt im Gefängnis und sie merkt, wie eine Wut und ein Zorn und eine Bitterkeit in ihr aufkommt. Und sie beschreibt selber, es ist wie Krebs. Es zerfrisst dich von innen. Und sie merkt, es fängt an, sie zu zerfressen. Es fängt an, ihr eigenes Leben zu zerstören, dieser Zorn und diese Bitterkeit. Und sie merkt, wie sie anderen Menschen eben genau diese Bitterkeit und diese Kälte und Zorn entgegenschmettert. Und entscheidet dann, so kann es nicht weitergehen. Ich muss etwas unternehmen. Und so geht sie ins Gefängnis und besucht den Täter. Und sie unterhalten sich beim ersten Mal 2 Stunden lang. Und dann beginnen regelmäßige Besuche. Immer und immer wieder sprechen sie das Ereignis durch. Und irgendwann sagt sie zu Oshia, dem Täter, und sagt, ich möchte dir sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, was du meinem Sohn angetan hast. Wegen guter Führung wird Hoschea 17 Jahre, oder muss er nur 17 Jahre sitzen und wird dann entlassen. 2010 gibt Mary eine große Willkommensparty für Hoschea, für den Täter, für denjenigen, der ihren Sohn erschossen hat. Und jetzt wohnen diese beiden Tür an Tür. Dieses Bild ist nicht von dem Sohn, sondern von dem Täter. Mary und Hoschea. Und diese Geschichte hat mich beeindruckt. Diese Geschichte hat mir gezeigt, dass man dieses Gesetz des Lamech durchbrechen kann. Dass diese Abwärtsspirale durchbrochen werden kann. Und das ist eben diese geistliche Operation, Vergebung. Gott ist das so wichtig, dass wir bereit sind zu vergeben. Er sagt, so könnt ihr das umdrehen. So könnt ihr eine neue Gemeinschaft bilden. So kann Gemeinschaft funktionieren. So kann es gehen. Ich möchte dich fragen, wenn du das jetzt so hörst, dir deine Gedanken machst, deine eigenen Verletzungen einmal durchgehst. Bei dem anderen sind schlimme Dinge passiert. Bei einigen sind schlimme Dinge passiert, bei anderen vielleicht leichte Dinge. Bist du bereit, dieses Gesetz des Lamech zu durchbrechen? Es hängt einzig und allein von deiner Entscheidung ab. Willst du das machen? Willst du diese Spirale durchbrechen? Willst du sagen, ich möchte endlich vergeben, ich möchte aufhören, Bitterkeit, Zorn, Kälte und Wut in meinem Leben zu kultivieren? Ich möchte nicht zulassen, dass dieses Rattengift mich zerstört. Das war jetzt die letzte Einheit über Gemeinschaft, zumindest bei den Predigten. Ich bin davon überzeugt, dass das Praktizieren, das Ausleben, das Trainieren von Gemeinschaft jetzt gerade erst so richtig begonnen hat. Wir dürfen das üben. Wir dürfen immer wieder zu den Punkten zurückkehren, die wir so gehört haben und sagen, jawohl, jetzt muss ich meinen Stein niederlegen. Jawohl, jetzt möchte ich meinen Kreis öffnen, damit andere hineinkommen können. Jawohl, jetzt möchte ich Vergebung praktizieren. Ja, jetzt möchte ich die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott genießen, der mich einlädt, da hineinzukommen. Wir möchten jetzt ein Lied miteinander singen. Und dieses Lied formuliert einen Abschied, geh unter der Gnade. Und Gnade ist ein starkes Wort. Ich möchte dich einladen, dass du dieses Lied mit nach Hause nimmst und dass du sagst, ich möchte Gnade praktizieren. Ich möchte beginnen, Gnade umzusetzen. Wir wollen dieses Lied miteinander singen. Wir dürfen das stehen tun und danach bleiben wir noch kurz stehen für den Segen.